Jetzt müssen wir noch festlegen, den Rekursionsanfang, wie wir sagen, nämlich was Sum von 0 ist, denn da geht das ja nicht. Weil wir haben ja nur definiert auf der Menge n0, also nicht für negative Zahlen, also kennen wir Sum von minus 1 nicht. Ja? Also müssen wir etwas festlegen, was Sum von 0 ist. Ganz typisch, ganz typisch, den Rekursionsanfang festlegen. In einer Definition. Und wir sagen, Sum von 0 ist 0. So. Und so würde man es dann mathematisch schreiben. Das heißt, typischerweise in zwei Teilen. Nämlich der erste Teil gibt den Rekursionsanfang an. Das heißt, für Sum von n gleich 0, also Sum von 0 ist gleich 0 steht hier. Und dann den Rekursionsschritt, das heißt den Schritt von n auf n minus 1, Sum von n minus 1, also Sum von n größer oder gleich 1, ist gleich Sum von n minus 1 plus n. Und jetzt sieht das natürlich umständlich aus, hier, aber wenn wir es so aufschreiben, und das machen die Mathematiker gerne, Kerstin, Schweikert und so weiter, die machen das sehr gerne, solche rekursiven Definitionen, dann müssen sie die auflösen. Und wie machen sie das? Sie wollen Sum von 3 berechnen. Okay, 3 ist größer als größer oder gleich 1. Also nehmen Sie den Rekursionsschritt, ist Sum von 3 gleich Sum von 2 plus 3. Plus n, hier in diesem Fall. So, und jetzt sehen Sie den eigentlichen Wiederholungsschritt, nämlich Sum von 2 kennen Sie auch noch nicht. Also gehen Sie wieder in die rekursive Definition und stellen fest, Sum von 2 können Sie ersetzen durch Sum von 1 plus 2, wieder das n. Den Rest lassen Sie identisch. So, jetzt geht es weiter. Ist immer noch nicht der Rekursionsanfang erreicht. Dann setzen Sie Sum von 1, ersetzen Sie durch Sum von 0 plus 1. Prima, der Rest bleibt so. Und jetzt, juhu, Rekursionsanfang erreicht. Das ist definiert, Sum von 0, Sum von n gleich 0. Ist definiert, ist gleich 0. Ich schreibe für diesen Ausdruck 0 und dann ist es gleich 1, 0 plus 1 plus 2 plus 2 plus 3 gleich 6. Und wir haben unsere Ursprungsdefinition wieder erreicht. Ja? Denn so hatte ich es ja definiert, wenn wir zurückgucken, Sum von n ist dieses. Und wir haben gleichzeitig eine Berechnungsvorschrift hier abgeleitet. Und die Berechnungsvorschrift macht etwas Wichtiges, sie ruft sich selber wieder auf. Das heißt, sie ersetzt sich selber. Um Sum von 3 zu errechnen, rufe ich mich selber wieder auf. Und dieser Selbstbezug geschieht immer im Rekursionsschritt. Der Rekursionsschritt hat den Selbstbezug. Und das sehen wir oben in der Definition. Wenn da nämlich sowas ist, dass da sich selbst dieselbe Funktion benutzt wird, um sich zu definieren. Und das ist eine absolut gültige Definition und sehr weit verbreitet. Und das kann man natürlich auch für natürliche Zahlen machen. Für natürlich, also für Fakultät, für Produkte machen. Genau. Und also, 3 Fakultät, das kann man wunderbar so aufschreiben. Der Rekursionsanfang müssen Sie dann wieder festlegen, nämlich 0 Fakultät. Dass 0 Fakultät gleich 1 ist. Und wie viel ist 1 Fakultät? Auch 1, ja, genau. Gäbe es eine andere Möglichkeit, um 0 Fakultät zu definieren? Das ist ja eine Definition, das ist ja eine Festlegung, ja?
Man könnte das 0 definieren, aber dann wäre halt alle Fakultäten 0.
Dann wäre alles 0.
Ja,
dann wäre es wistlos. Gut. Also es gibt keins. Man kann es natürlich auch erklären, hier liegt das leere Produkt vor, also null mal mit sich. Man wird es wieder schräg. So. Und warum ist das interessant, diese Knotendenkweise der Mathematiker? Sie sehen es am ersten dadurch, wenn wir so etwas versuchen, mal im Pseudocode zu formulieren. Und da sehen wir sofort, das Ergebnis, eine Fakultät zu berechnen, rekursiv, da ist einfach der Programmcode kürzer. Und ist kürzer immer besser? Ja, kürzer ist immer besser, weil dann bedeutet es für einen Nachleser, also für einen Leser Ihres Programms, dass er weniger zu lesen hat und weniger zu verstehen hat. Ja? Ein Qualitätsfaktor ist, wie groß ist das Programm? Das ist ein Qualitätsfaktor. Weil lange Programme kann jeder schreiben, aber kurze, knackige Programme ist unter Umständen schwierig. Und wir vergewissern uns, dass das tatsächlich die Berechnung richtig macht. So, und Fakultät rekursiv von n, Fakultät rekursiv ist ein Name einfach, von n soll das Produkt, die Produkte berechnen und wir formulieren das so mit einer if-Anweisung, if n ist kleiner gleich 1, also echt kleiner oder gleich 1, also bei 0 oder bei 1, haben wir uns ja eben klar gemacht, 0 Fakultät soll 1 sein, 1 Fakultät, hat Ihre Kommilitonin ausgesagt, soll auch 1 sein. Also 0 kleiner oder gleich 1, dann return 1, dann bin ich schon fertig. Wenn nicht, rufe ich mich selber auf. Und zwar mit n minus 1. N ist dann ja mindestens gleich 2. N ist ja definiert auf den natürlichen Zahlen an dieser Stelle. Also ist mindestens gleich 2. Und dann kann ich n minus 1 berechnen, das ist dann 1 und kann es insofern ausführen. Das heißt, wir sehen in Programmiersprachen, wenn ich so eine Funktion habe, so ein Konstrukt, um eine Funktion zu haben, kann ich das ganz einfach, den Selbstbezug, realisieren. Und hier jetzt der erste praktische Hinweis darauf, dass das auch anders ginge. Ich könnte nämlich eine solche primitiv-rekursive Funktion, wie wir sagen, auch mit Wiederholungen notieren. Nur, dass ich eben hier dann 2, 4, 6, 7 Zeilen brauche und da oben nur 4 Zeilen. Und kurz ist in diesem Fall besser, weil schneller zu lesen und mit etwas Übung auch besser zu verstehen. Das glauben Sie mir nicht. Also es ist aber so, wenn Sie ein fremdes Programm bekommen, je weniger Code Sie lesen müssen, umso schneller begreifen Sie, was da gemacht wird. Ja? Übrigens, weiß denn schon jemand, was im zweiten Übungsblatt, welche nicht so schön formatierte Funktion da berechnet wird? Hat das schon jemand rausgefunden? Es wird ja sowieso untereinander verteilt, das kann ich es ja auch sagen. Es gibt zwar auch einen Punkt da drauf, aber Sie wissen es aber schon. Genau. Ja, nochmal. Jetzt will jeder den Punkt haben. Gehen Sie doch zu Ihrem Kommilitonen nachher, seien Sie nicht feige. Er hat gesagt, den größten gemeinsamen Teiler. Ja, das ist richtig. Aber, was ich jetzt nicht verrate, ist die notwendige Bedingung dafür, nämlich warum. Sie müssen das nämlich kurz beschreiben, warum der GGT da berechnet wird. Das ist uns ja auch klar, wenn wir Aufgaben stellen und das ist nur die Aufgabe nach einem Namen, dass sich der so schnell in dieser Gruppe verteilt, ob Sie das jetzt in unserem Forum machen, wo ja explizit drin steht, keine Musterlösungen oder woanders, das funktioniert sowieso, ja.
Ja. Und dadurch, dass die rekursiven Funktionen wesentlich mehr Arbeitsspeicher brauchen, war das damals strikt verboten. Ja, man ist durchgefallen, wenn man rekursiv programmiert hat.
Ja.
Angebot kommt.
Genau. Also Ihr Kommilitone argumentiert, früher, als der Arbeitsspeicher noch stark begrenzt war, da war es unter Umständen sogar verboten, in Programmierrichtlinien rekursive Programme zu schreiben. Das macht übrigens auch heute noch Sinn. Ja, weil wir können nämlich zeigen, dass meistens die iterative Lösung sogar schneller ist. Also nicht nur weniger Speicher braucht, sondern auch noch schneller ist. Und das lässt natürlich einen Theoretiker in Freude erbrechen. Ja, ausbrechen, nicht erbrechen, ausbrechen. Naja, manchmal erbricht er sich auch, aber ist egal. Das ist alles richtig, nur das Einzige, was dagegen spricht, ist die Eleganz und die Kürze der Formulierung. Und dann wäre es eben schön, wenn Sie sagen, okay, das ist jetzt in einem Kommentar, das ist jetzt die iterative Lösung, weil sie schneller ist, sie weniger Speicher verbraucht, rekursiv sähe es so aus. Das könnte nämlich ein Programmierer, der Ihren Code liest, auch sofort verstehen. Ja? Aber das ist richtig. Trotz alledem, Mathematiker würden von Eleganz sprechen, die rekursive Formulierung ist immer eleganter. Und jetzt können Sie sich überlegen, ob Sie eleganten Code schreiben wollen oder nicht. Okay. Denn das gilt, primitive Rekursion ist stets durch eine Iteration ersetzbar. Und was ist ein Kennzeichen einer primitiven Rekursion? Ist, dass der Aufrufbaum keine Verzweigungen erhält. Dass es also eigentlich nur eine Aufrufkette ist, also nur auf sich selbst verweist. Gibt es aber Möglichkeiten, dass sich der Algorithmus aufzweigt, dann ist es nicht mehr primitiv rekursiv. Das können wir jetzt nicht komplett diskutieren, diese Terminologie. Aber das ist der Fall. Okay. Und das ist immer dann der Fall, auch wenn eine rekursive Funktion sich selbst nur einmal aufruft und nicht alternativ dies oder das und so weiter macht, dann ist es nicht mehr primitiv rekursiv. Das, was wir bisher betrachtet haben, zum Beispiel die Fakultät, ist primitiv rekursiv und darum geht es auch. Okay. Oder was man dann auch gerne macht, diese Rekursion tritt am Anfang der Suite auf, ja, oder ganz am Ende und nicht irgendwo versteckt. Das ist auch wieder so ein Hinweis, steht jetzt nicht in den Programmierrichtlinien, dass man schnell verstehen kann. Und sie tritt nur einmal auf und entweder am Anfang oder am Ende. Das ist schick. Sowas, solche Schweinereien wie Rekursion zu verstecken, ist nicht schön. Gut, jetzt fassen wir mal die Mathematik und die ersten Lösungen so zusammen. Rekursion bedeutet Selbstbezüglichkeit. Sie tritt immer dann auf, wenn sich irgendwas auf sich selber bezieht. In der Programmiersprache, die es auf sich selber beziehen, funktioniert eben mit den Konzepten, die wir jetzt genauer besprechen. Ein Algorithmus ist durch Iteration oft schneller, aber eben schwieriger zu durchschauen. Der elegantere Weg ist der rekursive Weg und Implementierung wird die Rekursion in Programmen dadurch, implementiert wird sie dadurch, dass sich Unterprogramme, und das wollen wir jetzt kennenlernen, selbst wieder aufrufen. Das ist der Schlüssel dafür. Und dazu müssen wir Unterprogramme kennenlernen. Und es ist schön, dass wir auf die Geschichte der Informatik eingehen können, denn Unterprogramme sind nicht nur dazu erfunden worden, um Rekursionen zu erlauben, das ist eine der Varianten, sondern sie sind aus verschiedenen anderen Gründen erfunden worden. Und die sind hier mal aufgezählt. Die eine ist, Wir wollen strukturiert programmieren. Das heißt, ein Ziel wäre es, immer ein Programm nicht größer als eine Seite, mal so als Daumenregel. Das ist das, was man gut anschauen kann, was man übersichtlich sehen kann, wo man dann nicht hin und her blättern muss und so weiter. Um komplexere Aufgaben aber so zu lösen, da muss ich sie in Teilaufgaben zerlegen und die kann ich auf andere Seiten dann ausdrucken oder implementieren. Und dazu helfen Unterprogramme. Also, erster Gedanke ist, ein größeres, komplexeres Problem zerlege ich in Teilprobleme und diese Teilprobleme arbeite ich dann nacheinander ab und formuliere sie als Unterprogramme. Das zweite, schon sehr, sehr wichtiger Aspekt ist zur Abstraktion. Also oft ist es möglich, bestimmte Programmteile nur abstrakt zu lösen. Also nicht konkret zu sagen, wie es gemacht werden muss, sondern nur festzulegen, was ich als Eingabeparametern übergebe und was ich als Ausgabe erwarte. Ohne genau zu sagen, wie es gemacht werden muss. Das ist halt auch ein Denken, dass ich sagen kann, okay, ich kann mein Problem zerlegen in Teilprobleme und diese Teilprobleme führe ich nacheinander aus oder mit bestimmten Bedingungen, unter bestimmten Bedingungen. Aber diese Teilprobleme formuliere ich extra. Und dann bleibt es den Implementierern überlassen, das zu machen. Zum Beispiel, irgendein Teilproblem ist sehr, sehr zeitaufwendig, dann könnte er sich entscheiden, das in einer anderen Programmiersprache als Python zu implementieren. Werden Sie dann im Ausklang sehen, dass man zum Beispiel am Python sehr, sehr einfach an die Standard-Python C oder C++ anschließen kann. Und C oder C++ ist schneller und Sie müssten natürlich dann C oder C++ auch implementieren können. Aber jetzt überlegen Sie, Sie könnten es nicht, aber Sie kennen jemanden, der C oder C++ implementieren kann. Ja, dann wäre es ja wunderbar, Sie sagen, hier diese Funktion in Python, implementiert mir die doch mal gerade in C, ja, damit es schneller läuft. Okay? Und Sie können vorher schon mit Ihrer Python-Implementierung volltesten. Sie können dieses Stück also austauschen, einfach so austauschen, ohne dass die Gesamtfunktion Ihres Programmes verändert wird. Zur Abstraktion. Zur besseren Strukturierung kommt dann noch Modularisierung zu. Das will ich jetzt nicht lange diskutieren. Ist auch eine Form der Strukturierung von Programmen. Sprechen wir nächsten Mittwoch drüber. Und ganz, ganz historisch war auch das noch bedeutsam, nämlich sehr, sehr wenig Speicher. Und wenn man mehrfach denselben Code hätte schreiben müssen, dieselben Programmzeilen, dann hätte das Speicher gekostet. Da kann man sich auch überlegen, wenn das so ist, dann mache ich da ein Programm und ich spare damit Programmspeicherplatz. Und ja, übrigens auch das ist eine Idee, aber heute wirklich nicht relevant, das zu machen, dass ich so bestimmte Codeteile mehrfach benutzen kann, an mehreren Stellen benutzen kann. Aber das sind so die Gesamtmotivationen. Neben der Rekursion, ja, die Rekursion hätte ich hier immer noch aufschreiben sollen, so habe ich es Ihnen ja auch eingeführt. So, und was ist jetzt das Prinzip, wie macht man es konkret? Ist ganz konkret, einfach folgendes, eine Folge von Anweisungen, also gewissermaßen eine Suite, das was wir bisher schon immer so gesagt haben, wird unter einem Namen zusammengefasst. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt mit ein paar Ergänzungen. Diese Suite kann nämlich Parameter haben, die ich aktuell übergeben kann. Ja, das verstehen Sie jetzt noch nicht genau. Werden Sie aber gleich verstehen. Und es kann gegebenenfalls auch ein Wert zurückgeliefert werden. Also ich kann Eingabeparameter übergeben und ich kriege einen Wert zurück. Beispiel, Sum von 3, ja, was kommt raus? Eingabeparameter ist 3, das was in der Funktion steht. Ausgabeparameter ist die Summe, nämlich 3 plus 2 plus 1 plus 0, 6. Eingabeparameter, Ausgabeparameter. Der Compiler, genauso können wir es jetzt auch machen, oder der Interpreter, der unterscheidet, es ist in der Regel in der Reihenfolge, also ich kann auch mehrere Parameter übergeben. Und zwar in der Reihenfolge oder durch den Typ oder durch die Anzahl oder durch Namen. Da gibt es unterschiedliche Varianten und unterschiedliche Programmiersprachen haben das unterschiedlich gewählt. Ganz grundsätzlich hier ein Unterprogramm wird immer dann eingesetzt zur Rekursion oder um Anweisungsfolgen an mehreren Stellen zu benutzen. So, und die grafische Repräsentation ganz klassisch war so. Wenn ich ein Unterprogramm aufrief, dann wurde dieser Programmablaufplan durch ein Kästchen ersetzt. Mit dieser Symbolik und der Pseudocode dazu ist Call Subroutine mit den und den Parametern. Also anstelle von Subroutine steht dann der Name des Unterprogramms oder einfach so. Also ganz einfach und Sie sehen da auch schon, den Aufwand, so kann man Programme strukturieren, dass man eben das in kleine Blöcke zusammenfasst und dann eben nicht seitenlange Programmausdrucke hat. So, und jetzt kann man sich überlegen, das ist ja ein ganz einfaches Prinzip, wo steckt denn der Haken da? Ja, der Haken steckt unter anderem darin, dass man sich über die Argumentübergabe, das heißt die Parameterübergabe, Gedanken machen muss. Also jetzt bei Unterprogrammen sprechen wir nicht von Argumenten, sondern sprechen wir immer von Parametern. Und jetzt eine wichtige Sache. Es gibt ja zwei Stellen. Gehen wir nochmal zurück. Was wir hier sehen, das ist der Unterprogrammaufruf. Und wenn ich jetzt sage call, meinetwegen sum, Klammer auf, von 3, dann ist die 3 der aktuelle Parameter. Ja? Denn ich rufe die sum ja mit dem aktuellen Parameter 3 auf. In der Unterprogrammdefinition allerdings, die jetzt auf einer anderen Seite wäre. Eigentlich ist dieses unvollständig. Ich müsste noch sagen, hier gibt es eine weitere Seite, wo Sub beschrieben wird, wo die Subroutine beschrieben wird. Da muss ich ja auch irgendeinen Namen benutzen und nicht den aktuellen Parameter. Und das nennt man den formalen Parameter. Also, der aktuelle Parameter wird benutzt beim Aufruf. Das ist dann der aktuelle Parameter, sub von 3. Und in der Definition von sub, wir haben ja eben die Beispiele dazu gesehen, da wird da meinetwegen der formale Parameter n hingeschrieben. Wobei der aktuelle Parameter natürlich auch ein beliebiger Name sein kann. Er muss keine Zahl sein, denn er kann ja eine Variable sein, in der die Zahl drin steht. Ja? Also es ist nicht daran zu unterscheiden, ob das jetzt ein Name ist, n, oder ob es eine Zahl ist. Daran ist es nicht zu unterscheiden. Sondern einfach, an welcher Stelle wird es benutzt? Beim Aufruf oder bei der Definition dieser Subroutine? Dann gibt es noch weitere Varianten. Wir möchten ja auch einen Wert zurückgeben. Wie war das denn jetzt? Wie war das denn jetzt in unserem Fall? Wenn ich sum schreibe, sum von 3, wie wird denn der Wert zurückgegeben? Was ist sum von 3 gleich 6? Wie geht jetzt die Rückgabe? Ja? Ja, dann sage ich A gleich Sum von 6, Sum von 3. Und das ist jetzt hier mal ein Kommentar. Ne, schreiben wir es richtig. Lattenzaun. Gleich 6. Okay? Ja? Ja, das ist die Ausführungsform. Ja, was aber gemacht wird, die Rückgabe erfolgt einfach, dass diesem Ausdruck, diesem Funktionsaufruf, genauso wie in der Mathematik, wenn Sie schreiben, das ist A gleich Sinus von x, ganz genau identisch. Sie ersetzen einfach Sinus x durch, wenn x gleich Pi sei, Sinus von Pi ist 0, ersetzen Sie einfach diesen Ausdruck durch 0, das machen Sie doch immer. Und das ist eine Wertrückgabe. Das heißt, Sie rechnen die Funktion aus. Aber manchmal reden wir Informatiker so ein bisschen verquer. Okay? Das ist eine Form der Wertrückgabe. Ich ersetze diesen Ausdruck, diese Funktion durch den entstehenden Wert. Die Implementierungsform, sagte Ihr Kommilitone schon, ist, dass ich irgendwo einen Return habe. Okay, werden wir gleich sehen. So, was jetzt gut ist, der Compiler oder der Interpreter, der überprüft den Typ. Also, Sum von Anna zählt nicht etwa die Kinder der Anna, ja, sondern ist Unsinn. Ist Unsinn. Es sei denn, Anna ist ein Name für eine Variable, in der eine Integerzahl drin steht, dann wäre es kein Unsinn. Oder auch Sum von Pi ist zumindest so, wie wir die Fakultät definiert haben und nicht als Gamma-Funktion, ist Unsinn. Ist nämlich nur auf ganzzahligen Zahlen und zwar auf natürlichen Zahlen einschließlich der Null definiert. Also so früh wie möglich soll uns jemand Bescheid sagen. Ja? Und diese Typverletzung würde ein Compiler feststellen, stellt auch ein Interpreter fest. Wann stellt es der Compiler fest? Zu welcher Zeit? Wieder der Unterschied Compiler, Interpreter, ja?
Der Compiler stellt es beim Kompilieren fest, bevor das Programm überhaupt ausgeführt werden kann, und der Interpreter stellt es erst fest, wenn es aufgerufen wird.
Genau, ganz wichtig. Einer der wichtigen Unterschiede. Der Compiler stellt es zur Übersetzungszeit fest, während der Interpreter es erst dann feststellt, wenn er das Programm laufen lässt. Erst dann kann er die Typprüfung machen. Okay, ganz genau. Da war jetzt eine Frage. Ja? Genau. Wenn Sie in unser Programm so einfach, wie wir es formuliert haben, das eingeben würden, würde ich Ihnen drunter schreiben, Sie haben die Vorbedingungen für Ihr Unterprogramm nicht abgetestet. Das heißt, Sie haben den Fehler gemacht, denn Sie müssen sicherstellen, dass dann nur ein Integer übergeben wird und hätten das testen müssen. Das ist das Schlimme. Und das könnte nicht nur ich würde Ihnen das sagen, das würde Ihnen jeder sagen. Und das ist das Schlimme, die Fehler beim Programmieren haben immer Sie gemacht. Und Sie müssen erst in die Situation eines Tutors oder eines wissenschaftlichen Mitarbeiters oder eines Professors kommen, dass Sie sagen können, Sie haben den Fehler gemacht. Ja? Genau, okay. Wir sprechen jetzt ein bisschen kompliziertere Dinge. Ich will jetzt nicht alle verwirren, wir können das gerne. Aber es gibt natürlich so Möglichkeiten wie Assertions zu machen, also Zusicherungen. Ja? Und die zu testen. Und diese Zusicherungen, die sollte man am Anfang der Prozedur testen. Dass es guter Programmierstil ist, das schon vorher zu machen, ja? Das ist wieder eine andere Sache. Aber um Ihre Prozedur zu schützen, ja, ist es auch sinnvoll, das da nochmal zu testen. Selbst auf die Gefahr hin, dass es mehrfach getestet wird. Denn es kann ja mal ein Dummdeibel herkommen und einfach mit einer Floatzahl das aufrufen. Okay. Sehr, sehr viel haben wir verstanden. Also, wir wissen jetzt, was der aktuelle Parameter ist. Wir wissen, was der formale Parameter ist. Und wir wissen eine Form der Rückgabe von Werten, nämlich einfach, dass wir so etwas in Formeln einfach ersetzen, nämlich die Schreibweise für die Funktion. Wenn wir jetzt genauer hinschauen, dann haben die Informatiker noch eine Menge mehr sich überlegt. Nämlich es gibt zur Parameterübergabe gibt es zwei große Konzepte. Eigentlich gibt es sogar drei. Das dritte ist bei Namensnennung und hat verschiedene Konsequenzen, die wir jetzt heute wirklich nicht diskutieren wollen. Die ist auch nur in ganz klassischen Programmiersprachen enthalten. In Algol war das enthalten, müssen Sie sich nicht merken. Ist hier grau, aber gibt es auch noch. Das heißt, heute wichtig sind zwei Formen. Der Call by Reference und der Call by Value. Und ich denke, den Unterschied sollte man verstanden haben und wollen wir uns kurz anschauen. Die Referenzparameter, die erlauben immer beide Sachen, konzeptionell. Bin ja noch auf der konzeptionellen Ebene, ich bin nicht bei Python. Ja? Und die Idee ist, dass man bei Referenzvariablen nicht den Wert selber übergibt. Also wenn ich so etwas habe wie ich habe ein Programm und da schreibe ich hin Anna gleich 3, vielleicht 3 Jahre und dann mache ich sum Klammer auf von Anna. Wäre Anna jetzt ein Referenzparameter, ja, was würde dann der Compiler machen? Er würde gewissermaßen eine Referenz hier drauf beim Aufruf übergeben. Okay? Dann könnte ich natürlich, dann habe ich den Zeiger hier auf diese Anna. Ja, ich habe einen Zeiger konkret da drauf. Und dann könnte ich in sum, in der Definition von sum, also ich schreibe mal define sum, Klammer auf, x, hier wäre es jetzt der, wie nennt man diesen Parameter? Der formale Parameter, okay, wird aufgerufen mit Anna, das ist der aktuelle Parameter, das ist der formale Parameter und jetzt könnte ich sogar hier dann Anna verändern, nein, nicht Anna, sondern x. X einfach einen Wert zuweisen, meinetwegen 3. Und was würde dann passieren? Hier wird, ach so, 3 ist blöd, dann sieht man ja keinen Unterschied. Sagen wir mal x gleich 0. Okay. Dann weise ich hier dem Wert Anna eine 3 zu, rufe jetzt mit Anna auf, es wird übergeben ein Pointer, gewissermaßen ein Zeiger auf diese Zelle und in der Ausführung, da wird x, und das ist ja jetzt genau der Zeiger auf diese Stelle, ersetzt durch 0. Das heißt, als Ergebnis stände dann hier 0. Das heißt, mit so einem Referenzparameter kann ich beides machen. Ich kann einen Wert übergeben, noch lauter, ich muss das nur hochheben. Ich kann einen Wert übergeben, also ich darf nicht so. Nein. Ich muss wieder Krawatte umbinden, dann kann ich es daran festmachen. Dann passiert sowas. Gut. Also, ich kann einen Wert übergeben oder ich muss nur noch ausladendere Gesten machen, das geht auch. Ja. Und ich kann einen Wert zurückgeben, beides, vorwärts und rückwärts. ist eine andere Parameterübergabe, als wir es eben mit dem Return gesehen haben, den Ihr Kollege da eingeführt hatte, nämlich das einfache Ersetzen. Das heißt, was hier jetzt passiert ist, ich ändere eine Variable, die außerhalb des Unterprogramms liegt. Und das geht mit so etwas. Ich kann so etwas zurückgeben. Okay, viel gelernt. Aber der Wertparameter, der Call by Value, ist wesentlich sicherer. Warum? Naja, wenn Sie so etwas machen, dann haben Sie etwas eingeführt wie globale Variablen. Ja? Das heißt, dieser Name A ist nicht nur hier bekannt, sondern muss auch außen bekannt sein. Und das ist durchaus schwierig. Jetzt stellen Sie sich ein Programmpaket vor, das einige 100 Unterprogramme hat. Diese 100 Unterprogramme sind von 20 Programmierern geschrieben. Und die können sich erstmal tagelang zusammensetzen und ihre Variablennamen absprechen. Wobei das Schöne ist, dass Sie, bevor Sie anfangen zu programmieren, ja die Variablennamen noch gar nicht festgelegt haben. Das heißt, alle Programmierer benutzen für kleine Schleifen gerne die Indizes I, J, K, L und so, weil sie das aus der Mathematik eben kennen. Und dann würden sich die Programmierer immer kloppen. Und das wäre ja nicht gut. Ja? Natürlich, ja, natürlich kann man verabreden. Ich schreibe meinen Vornamen davor, dann steht da immer Anna I, also while, oder in einer Vorschleife. Also denkbar ist alles, ja. Aber es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Und das Schlimme ist, wenn ich solche globalen Variablen habe, dann kann mal der eine Unterprogramm da drin rumfummeln, dann kann man das andere Programm da was drin ändern, dann wieder das erste Programm und so weiter. Und ich garantiere Ihnen, mit globalen Variablen verlieren Sie irgendwann die Übersicht. Sie glauben zwar, das ist nicht so, ich sage Ihnen aber, es ist so. Auch Sie würden irgendwann die Übersicht verlieren. Okay. Das Schöne, wenn ich etwas mit Call by Value mache, ist, dass dieser Value aktuell ausgewertet wird und auf keinen Fall verändert wird. Ja, auf keinen Fall. Er wird zu dem Zeitpunkt, wo ich aufrufe, wird dieser Wert ausgerechnet und an das Unterprogramm übergeben und bleibt dann so. Kann in dem Unterprogramm auch nicht verändert werden. Der formale Parameter. Call by Value gehört dann zwangsweise dazu, dass ich so etwas wie einen Return habe. Weil sonst könnte ich gar keinen Wert zurückgeben. Das kann zwar auch mal Sinn machen, wie Sie könnten sagen, irgendwie lösche eine Liste oder so etwas. Da brauchen Sie keinen Parameter für. Es gibt ja auch parameterfreie Konstrukte. Okay, weil Sie immer meinen, wenn Sie sagen, lösche die Liste, löschen Sie alles, ja? Und okay. So, lassen Sie nochmal durchschauen. Call by Reference. Okay, ich habe das gleich nochmal zusammengefasst. Aber mit diesem Call by Value führen wir also einen gewissen Schutz aus und wir haben auch eine echte Kapselung erreicht, eine Namenskapselung. Das ist wichtig, weil das werden wir gleich am Ende nochmal besprechen mit den Namensbereichen. Jetzt ist überhaupt kein Problem, dass der formale Parameter in mehreren Programmen, der formale Parameter hier X heißt. Kein Problem. Jeder Programmierer darf den formalen Parameter so nennen, wie er will. Weil er läuft in einem anderen Namensraum. Und das ist der Schutz und das ist der Wert. So, und da, hier habe ich es Ihnen nochmal zusammengestellt für die beiden Varianten, formale Parameter, aktueller Parameter, Übergabe, Zuweisung innerhalb des Unterprogramms möglich oder nicht und Rückgabe bei Unterprogrammen möglich, Rückgabe eines Wertes möglich oder nicht. Und Sie sehen, der Referenzparameter erlaubt mehr. Ja, okay. Aber er hat ein paar Unsicherheiten, während der Wertparameter die sichere Variante ist. Und deshalb immer dann, wenn es geht, zu bevorzugen ist. Okay? Es gibt zum Beispiel ein Problem hier, das ist diese Übergabe. Wenn ich jetzt ein sehr, sehr großes Datenfeld habe, sagen wir mal, das, was ich übergeben möchte, ist ein riesengroßes Bild, 10.000 mal 10.000 Pixel, dann ist das schon richtig. Wenn ich das übergebe und es wird so ausgeführt, dass da erstmal eine Kopie von angelegt wird, damit es dann fest ist, dann habe ich es mal gerade verdoppelt. Ja? Okay. Doch, den Wertparameter können Sie bei Wertparametern können Sie die gesamte Funktion ersetzen durch den Wert, durch das Return. Sie können aber nicht einen einzelnen. Man kann nur einen Wert. Es gibt natürlich Tricks. Tricks sage ich gleich noch. Aber man kann nur einen Wert ersetzen, weil es führt darauf hinaus, dass Sie in dem aufrufenden Programm das schlicht und einfach ersetzen. Durch den errechneten Wert, der dann hinter dem Schlüsselwort Return steht. Okay. Und jetzt gibt es noch eine Variante, die aber sehr, sehr, oder die eng zusammenhängt, nämlich wir unterscheiden allgemein Funktionen und Prozeduren. Wir kennen aber schon den Unterschied. Also Funktionen sind solche, die den Wert wirklich ersetzen. Also wenn ich die Funktion Sinus x geschrieben habe, haben Sie schon eine Idee, wie Sie Sinus x schreiben würden, wenn Sie keine mathematische Library haben? Ja? Ja, als Taylor-Entwicklung, als Potenzreihenentwicklung könnten Sie es machen und dann sind Sie auch in der Lage, das schon zu programmieren. Jetzt kann er sich noch überlegen, wie er die Abbruchbedingungen bei Taylor machen würde. Das wäre dann schon mal interessant, aber ansonsten, ja, genau, so geht das. Und es ist ja immer so, wenn dann dieses so auftaucht als 1 minus Sinus x, dann ersetzen Sie den formalen Parameter durch den aktuellen Parameter und weil wir immer einfache Werte nehmen, setzen wir den aktuellen Parameter mal auf Pi und dann ersetzen wir das ganz konkret an der Stelle. Sinus von Pi ist 0 und deshalb würden wir 1 minus 0 rechnen an der Stelle. Prozeduren, und das ist wunderbar, diese Funktionen sind wunderbar mit dem Call-by-Value verträglich. Also Call-by-Value ist streng genommen das Verfahren bei der Parameterübergabe, also nur beim Input. Ja? Aber es hängt natürlich auch mit dem Output zusammen. Und das sind die Output-Betrachtungen. Und Prozeduren, die führen eine Aktion aus. In irgendeiner Form. Wenn ich keinen Wert zurückgeben kann, dann kann ich es so, kann ich es ausführen. Im Allgemeinen führen die aber eine Zustandsänderung auch im aufrufenden Programm herbei. Und das ist so etwas wie eine globale Variable. Und das ist generell gesprochen, wenn es sich vermeiden lässt, vermeiden. So, und das ist jetzt schon ziemlich viel, was wir hierüber gesprochen haben. Wir haben auch immer gleich auf unsere Programmiersprache auf Python referenziert. Aber es ist klar, diese Konzepte zusammengenommen, Parameterübergabe, Funktionen und Prozeduren und all diese Geschichten, haben eine ganz ziemlich große Variabilität. Das heißt, man kann ziemlich viel da aussuchen. Und es gibt auch viele Programmiersprachen, die das sehr unterschiedlich gemacht haben, sodass man als Ergebnis quasi hat, das Unterprogrammkonzept, das ist auch ein Kennzeichen für die Sprache selbst. Und weil wenig gut ist, Code ist gut, prinzipiell, weil einfach zu erlernen, ist auch Python gut an dieser Stelle. Es hat nämlich nur genau eine Möglichkeit. Aber diese eine Möglichkeit, die ist vollkommen ausreichend, wie wir jetzt gleich sehen werden. Okay. Ja, und so sieht das jetzt in Python aus. Ich habe es Ihnen ja quasi schon gesagt. Ich definiere ein Unterprogramm und bei der Definition ist immer dieses Schlüsselwort def da für Definition. Und dann blau geschrieben der Name des Unterprogramms. Und das ist in diesem Fall ein add. Ich habe es add genannt. Add steht nicht in der Liste, die verboten war, also konnte ich es nehmen. Klammer auf, x, y. Doppelpunkt. So. X und y sind welche Parametertypen? Die formalen Parameter, genau, danke. Das sind hier die formalen Parameter. Und mit x und y kann ich jetzt auch arbeiten. Sie sehen schon, Ihr Interpreter rückt das dann richtig ein um 4 Zeichen. Sie können jetzt eine beliebige Suite schreiben und weil ich faul bin, habe ich eine ganz kurze geschrieben, nämlich nur das Schlüsselwort return. Und return bewirkt genau Folgendes, dass ich nachher im aufrufenden Programm den Wert, der hier hinten errechnet wird, nämlich x plus y, zurückgebe. Okay. Der Funktionsrumpf, nennen wir dann das, was ich eben Suite genannt habe, muss eingerückt sein, indent, das macht das ja automatisch, und er nimmt sofort an, dass die Definition abgeschlossen ist, wenn ich nochmal eine Leerzeile eingebe. Okay, wunderbar, ganz einfach und so weiter. Noch eine ganz wichtige Bedingung. Diese Unterprogramme stehen natürlich am Anfang Ihres Programms, weil es muss natürlich bekannt sein, dass es die Funktion add gibt. Woher soll der Compiler das sonst wissen? Sie müssen immer die Definitionen am Anfang machen, die Unterprogrammdefinition, bevor Sie sie nachher benutzen können. Sie müssen sich einen Hammer bauen, bevor Sie den Hammer zum Nagel einschlagen benutzen können. So ist das eben, hier auch. Ja, und wie benutze ich das jetzt? Ja, einfach so. Add, Klammer auf, aktuellen Parameter 3 und 4. Und alle von Ihnen wissen, 3 plus 4, das war ja die Add-Funktion, so habe ich es ja definiert. Return x plus y ist gleich 7. Ja? Ja, bei der Compilersprache könnten Sie argumentieren, dass es theoretisch egal ist. Er findet das ja nachher und könnte das dann ersetzen. Es ist aber dann natürlich eine Katastrophe für den Leser eines solchen Programms, wenn Sie irgendwo versteckt Ihre Unterprogramme definieren. Das heißt, beim Interpreter ist es zwingend, dass es vorher bekannt ist. Beim Compiler müsste es nicht zwingend sein. Aber es ist auch üblich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie es direkt verbieten. Das müsste man mal schauen.
Müsste man so eine Art Prototyp erstmal über die Bauprogramm stellen? Oder ich meine, das wäre doch schon sinnvoll, manchmal jetzt vielleicht komplexere Prozeduren oder Funktionen oben zu beschreiben.
Ja. Was ich ja sage, ist, es muss bekannt sein. In der nächsten Vorlesung werden wir geschicktere Methoden kennenlernen, nämlich das in Bibliotheken zusammenzufassen und die separat abzulegen und die vorher schon zu übersetzen, sodass Sie dann da einfach drauf zurückgreifen können. Aber es muss vorher bekannt sein, die Definition. Ja? Genau, man muss nur wissen, man muss eine Konvention haben, wo ist es. Weil sonst ist es irre schwer zu lesen. Aber nötig ist es nicht, es kann unten stehen.
Und dann wollte ich nochmal fragen, wie erreiche ich das jetzt, dass das in der Variable geschrieben wird?
Naja, das Ich hätte da auch ein A hinschreiben können, aber der Python-Interpreter hat ja als Standardvariable immer die, die dir sofort anzeigt. Können Sie mal ausprobieren. Sie können, wenn Sie, das ist die Nutzung des Python-Interpreters als Taschenrechner. Schreiben Sie einen Ausdruck rein, drücken Sie Return, gibt er das Ergebnis. Ja, dann schreiben Sie A gleich F. Ja. Nein, nein. Sie schreiben, Sie können natürlich hier hinschreiben. Ja? Sie können diese Funktion dann so benutzen wie jeden beliebigen Identifier, eine beliebige Variable. Denn sie gibt ja einfach einen Wert zurück. Das ist genau das Geschickte. Das hier, das war unsere Definition. Das war unsere Definition, die muss bekannt sein. Und dann können Sie es so benutzen in einem Ausdruck. Ja. Genau, das sagt genau dieses hier, so wie es ausgewertet wird. Geben Sie, das Programm, probieren Sie es mal aus. Dieses Programm funktioniert mit allen Zahlen und auch Zeichen, wo das Plus definiert ist. Beim Plus würde er konkatenieren, bei Float würde er zusammenfassen, würden Sie X und Y verschiedene Sachen. Hier, die Typkonvention gilt natürlich hier ganz genauso. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt in Details. Ja? Wir machen es gerne. Der Ergebnistyp wird natürlich durch die formale Definition bestimmt und durch die aktuelle Übergabe der Parameter. Es ist hier also nicht so. Python ist wirklich echt dynamisch getypt. Es kann alles passieren. Das ist ein Riesenvorteil. Es kann aber bei großen Programmen auch zum Nachteil werden. Das will ich jetzt mal auch sagen. Das, ja? Also ein Kollege von mir hat ein großes Programm mit Python gemacht. Das ist, hat nicht funktioniert. Es gab gute Gründe, Python zu nehmen, weil man nämlich aktuell Code dazu entwickeln sollte, der Nutzer. Ja? Aber das hat nicht funktioniert. So, und hier sehen Sie nochmal ganz schön, jetzt mache ich das nochmal weg, damit es wieder richtig ist, dass Sie wirklich alles machen können. Also Sie können dieses Add, diesen Funktionsaufruf überall dahin schreiben, wo Sie sonst in einem Ausdruck einen Variablennamen hinschreiben. Und was passiert wird, wenn der Ausdruck ausgewertet wird, dann wird die Programmdefinition ausgeführt und diese Programmdefinition liefert die Summe zurück, wie der Name ja auch sagt, und dieses wird add 3,4 wird durch 7 ersetzt. Hätten Sie da reingeschrieben add e, pi, hätten Sie natürlich eine Floating Point Variable zurückbekommen. Hätten Sie da add Anna und Heinrich reingeschrieben, dann wäre rausgekommen Anna Heinrich. Okay? Das funktioniert. So einfach ist es in Python. Jetzt gibt es noch eine Variante. Manchmal haben Sie viele Parameter und dann kommen so wichtige Parameter wie z gleich 42, kommen natürlich am häufigsten vor und Sie wollen nicht immer diesen Wert übergeben. Dann können Sie das auch in der Definition vorgeben. Das ist übrigens eine sehr sichere Methode, immer mit Default-Parametern zu arbeiten. Diese Default-Parameter können sogar Nonsense-Parameter sein. Aber dann fällt es Ihnen leicht auf, ja, dass Sie irgendwie beim Aufruf einen Fehler gemacht haben. Ja? Also es ist geschickt, mit Default-Parametern zu arbeiten. Und das sind quasi Voreinstellungswerte, die werden genutzt dann und nur dann, wenn sie nicht durch einen aktuellen Parameter ersetzt werden.
Ich habe mal so eine historische Frage. Dieses FO, das
erzähle ich Ihnen nächstes Mal. Das ist dieses Fu, das sind Variablennamen, die man in Programmen selbst, die Sie nie benutzen dürfen, aber die man benutzt beim Lehren oder beim Besprechen, also beim Beschreiben, was ein bestimmtes Konstrukt macht. Und dazu gibt es natürlich ein paar Anekdoten, vielleicht stehen die jetzt auch schon im Skript. Zum Beispiel in Python ist noch ein anderer Variablename üblich. Egg and Spam, Egg and Butter und solche Geschichten. Ja. Das sind immer wieder die gleichen Namen, damit auch jeder sofort weiß, halt, das ist nur ein Variablename, der steht hier nur, hat keine Bedeutung. Ja? Okay. So, das ist geschickt, das ist clever, das ist gut für Sie als Programmierer mit Voreinstellungen zu arbeiten und nehmen Sie solche Voreinstellungen so, dass das Programm läuft. Ja? Aber Sie sofort erkennen, dass kein aktueller Parameter übergeben wurde. Ja? Also, dass irgendwas ein bisschen Verrücktes rauskommt. So, die Return-Anweisung, das ist genau der Schlüssel. Wir haben es hier als Beispiel schon gesehen. Gib den Wert aus der Funktion zurück und zwar so, dass im aufrufenden Teil genau das ersetzt wird. Nur als Anmerkung, benutzen Sie keinen Return, so wird an der Stelle ein Objekt NaN zurückgegeben und da, wo das nicht erlaubt ist, würde das zu einem Fehler führen. Ja? Okay? Also in einem Ausdruck, NaN ist ein spezielles Objekt, nämlich das sagt genau, dass es kein Objekt ist in diesem Moment, würde Ihnen nur einen normalen Ausdruck, den Sie schreiben können im Moment, zu einem Fehler führen. Übrigens, mit diesem Return-Anweisung kann man nur einen Wert zurückgeben. Weil, aber wie wir später sehen werden, wir immer Werte zurück zusammenfassen können in Form eines Tupels, also einfach einer Zusammenfassung mehrerer Begriffe. Ich will da jetzt nicht mehr sagen, ist eine Verbunddatenstruktur. Lassen sich auf diese Art und Weise auch beliebige Sachen zurückgeben. Es ist also nicht so, dass Sie dann auf den Call by Reference angewiesen wären. Sie können beliebig viele Werte zurückgeben, nur eben nicht mit den Kenntnissen, die Sie im Moment haben. Aber Tupel lernen Sie jetzt auch bald kennen dann. Okay? Das ist keine Beschränkung, das ist nichts, was uns wirklich behindert. So, und jetzt zum Abschluss. Wir sind schon bald fertig. Der Begriff der Namensräume. Ganz grundsätzlich wollen wir es auch erreichen, dass wir zumindest eine Namenskapselung haben. Das heißt, dass die Parameter, die formalen Parameter, frei gewählt werden können und die aktuellen Parameter auch frei gewählt werden können. Das ist eine Namenskapselung und der Interpreter darf es nicht zusammenbringen oder durcheinander werfen. Und das tut er auch nicht. Der Interpreter eröffnet jedes Mal, wenn er auf eine Funktion stößt, einen neuen Namensraum. Wie er das macht, ist sein Geheimnis, müssen Sie auch nicht wissen. Aber er eröffnet einen neuen Namensraum. Und in diesem Namensraum sind dann insbesondere die formalen Parameter gültig. Das heißt, an dieser Stelle, wenn das Sum ausgeführt wird, dann ist hier drin das X gültig. Bei einer Auflösung von Namen geht der, und man nennt diesen neuen Namensraum dann lokalen Namensraum, das ist der Namensraum innerhalb dieses Unterprogramms. Und bei der Auflösung, der Interpreter muss ja ständig die Namen auflösen und auflösen heißt in einer großen Tabelle nachschauen, welche Variable gehört zu diesem Namen wie kriege ich den Identifier dieser Variablen? Dann schaut er zunächst erstmal immer in dem lokalen Namensraum nach. Und wenn er da nichts findet, dann geht er in den globalen Namensraum. Und das ist ein klein bisschen tricky und gefährlich, aber er macht es so. Ja? Dass er diesen automatischen Schritt macht. Das ist wieder so eine Konsequenz, hat man nicht an Studierende gedacht, die das erste Mal programmieren, sondern hat an die Bequemlichkeit der Leute gedacht, die häufig programmieren. Und für die ist das bequem, dass dieser Automatismus da ist. Okay? Aber wenn Sie sauber programmieren, passiert Ihnen da auch nichts. Das steht eben hier, wenn nichts Passendes im lokalen Namensraum gefunden wird, dann geht die Suche im globalen Namensraum weiter. Der globale Namensbereich einer Funktion besteht immer aus dem Modul, in dem diese Funktion definiert wurde. Und wenn der Interpreter auch hier keine Übereinstimmung findet, führt eine letzte Suche im eingebauten Namensraum statt. Es gibt so viele Funktionen, die in Python schon eingebaut ist, die Sie auch schon benutzt haben. Help und so weiter. Das sind alles Funktionen, die Sie wieder benutzen dürfen, ja? Aber die nur dann zum Einsatz kommen, wenn Sie sie nicht benutzt haben, dann kommen diese Sachen. Und wenn alles nicht gut ist, kommt ein Error, das werden Sie dann auch mal erfahren. Aber hier nochmal, das ist nämlich auch eine Möglichkeit. Diese Programme, die sollten Sie wirklich verstehen, warum das so ist. Dies ist nämlich eine Möglichkeit, um ein Call by Reference zu machen in Python. Und zwar dadurch, dass, das ist auf der rechten Seite. Fangen wir auf der linken Seite an. Hier ist ein ganz normal, der Variablen a wird der Wert 42 zugewiesen, dann kommt das define foo, ja, also die Funktion wird definiert, ist nicht nach den Programmierrichtlinien, da sollten erst die Funktionen definiert sein, und, aber kann man darüber diskutieren. Define foo hat keinen Parameter und der setzt a gleich 13. Rufen Sie jetzt foo auf und gucken sich an, was in a steht, dann ist was? Diese Zuweisung a gleich 13 ist im lokalen Namensraum erfolgt. Hat keine Auswirkung nach außen. Keine. A gleich 42 bleibt außen bestehen. Ja? Okay? Das ist so. Das ist überall, das ist Call by Value und das ist das Konzept des Namensraumes. Sie können beliebige Namen wählen und die Auswirkungen sind nur zunächst erstmal in dem lokalen Namensraum. Okay? Sagen Sie aber mit dem Schlüsselwort Global A in der Definition, dann sagen Sie, okay, diese Variable ist die, die in dem oberen, im rufenden Programm definiert ist. Und machen Sie da dasselbe, rufen dann foo auf mit a, siehe da, sie ist dann auf 13 gesetzt. Also diese beiden Programme, wenn Sie es jetzt nicht genau verstanden haben, dann schauen Sie sich das an und diskutieren Sie das mit Ihren Kommilitonen so lange, bis Sie es verstanden haben. Weil wenn Sie das nicht haben, können Sie nie vernünftig programmieren. Und das ist jetzt auch schon die Zusammenfassung und der Schluss. Ich weiß, obwohl ich eine Stunde dazugegeben habe, war es immer noch sehr, sehr viel Stoff. Wir haben aber die Kontrollstrukturen bezüglich der strukturierten Programmierung abgeschlossen. Wir können nicht nur lineare Folgen schreiben, sondern sehr komplizierte, beliebig verschachtelte Aufrufe. Wir können die wunderbaren Geschichten der Iteration und Rekursion lösen. Üben müssen Sie und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Vielen Dank und ein schönes Wochenende und freuen Sie sich auf die große Programmieraufgabe.